Bevor es losgeht mit der aktuellen Podcast-Folge, möchte ich euch ganz kurz dabei helfen, wie ihr erfolgreich und besser euren nächsten Top-Deal findet. Wie könnt ihr das machen? Indem ihr ein Tool benutzt, und zwar das Tool Immometrica. Das ist einer unserer Partner und das ist ein sogenannter Meta-Crawler, wenn man so will. Also ein Tool, das setzt sich über die ganzen Portale, in denen Immobilien typischerweise inseriert werden, sucht alle Annoncen raus und stellt sie euch zentral zur Verfügung. Das hat natürlich einige Vorteile. Ihr müsst zum einen nicht die ganzen Portale einzeln absuchen, aber vor allem auch bekommt ihr die Daten in einer Art und Weise aufbereitet, dass ihr sie sehr leicht filtern und sortieren könnt. Ihr könnt also zum Beispiel nach Quadratmeter Kaufpreisen oder nach möglichen Renditen direkt sortieren und filtern. Und das geht eigentlich in den einzelnen Portalen nicht wirklich gut und nicht wirklich übersichtlich und das geht dann da eben sehr gut. Das Ganze hat auch kein Zeitverlust. Ihr seid also genauso schnell wie alle anderen, die auch die Portale benutzen. Und es gibt echt ein paar Killer-Features, die besonders viel Freude machen. Zum Beispiel, und das ist gerade in der aktuellen Marktphase natürlich besonders wertvoll, gibt es einen Preistrend, den Immometrica für euch ermittelt und euch anzeigt. Immometrica weiß, wann eine Immobilie im Preis reduziert wurde. Also oft verliert man ja mal den Überblick. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr seht eine neue Ergebnisliste in Immometrica und ihr könnt dann auf eine einzelne Anzeige klicken und erkennt, dass der Verkäufer oder der Makler den Preis zum Beispiel in den letzten 3 Monaten schon 2-mal gesenkt hat, dann wisst ihr, dass da sehr wahrscheinlich eine Menge Verhandlungspotenzial besteht. Ja, Basti, einer unserer Coaches, nutzt das Tool zum Beispiel genau so und guckt sich mal an, aha, da ist eine Immobilie eher so ein Ladenhüter, war schon länger auf den Portalen, wurde schon ein paar Mal reduziert. Da rufe ich jetzt mal an und versuche mal noch weiter runter zu verhandeln. Also ihr könnt, glaube ich, eine ganze Menge Geld sparen und sehr viel bessere Deals finden, wenn ihr das zentral tut in dem Tool Immometrica. Und die URL ist immometrica.de, also Immo und Metrica, Metrica dann mit C.de. Ganz viel Erfolg und viel Spaß mit eurem nächsten Immobiliendeal. Das würdest du nicht empfehlen, sondern sagen, hey, akzeptiert, dass die Rendite etwas schlechter ist, aber geh in die etwas bessere Lage. Aber am anderen Ende jetzt nicht super top A-Plus Lage?
Nein, jetzt nicht, keine Ahnung, Düsseldorf-Königsallee, das ist auch Quatsch, ne? Das ist, ja. Da kommst du ja nie also, auf einen guten Zweig, da kommst du auch nicht in das Game rein und ich glaube, da ist auch die Gefahr, dass der Einstiegspreis zu hoch ist, ne? Zu groß. Also hast du ein zu hohes Klumpenrisiko für 10.000 Euro im Quadratmeter eine Wohnung kaufen. Irgendwie eine A-Lage von Düsseldorf tue ich mich schwer mit. Aber warum nicht in einer C-Lage von Düsseldorf kaufen oder direkt neben Düsseldorf in einer soliden B-Lage? Ne?
Ja. Lass uns mal
nicht Remscheid zwingend nehmen.
Okay, und diese Lagen gibt es übrigens überall in Deutschland. Ja. Braucht man sich quasi nicht einreden. Ne? Also klar, vielleicht muss man mal ein bisschen weiterfahren, aber man kann schon überall wirklich was finden, wahrscheinlich um seinen Wohnort rum. Okay, jetzt diese B-Lage, was würdest du erwarten, wenn wir jetzt in Richtung Business Case gehen? Wie teuer ist so eine Wohnung, glaubst du? Und welche Renditen würdest du erwarten jetzt 2025?
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Jetzt kommt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man mit Immobilien 2025 durchstarten kann. Aber nicht wie gewohnt in einem kurzen, knappen 10-minütigen YouTube-Videoformat, sondern rausgearbeitet aus dem Mann, der das sehr wahrscheinlich am besten erzählen kann. Hallo Basti.
Hallo Marco, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr gerne. Wir haben im Oktober 24 den letzten Podcast gemacht. Wir kennen uns seit vielen, vielen Jahren. Du bist Immobilieninvestor und warst zu Beginn eben in der Immocation Community auch ganz früh und viel aktiv und immer ein großes Vorbild auch für uns, gerade in Sachen Akquise. Und du hast so das Brot- und Buttermodell, wo wir auch immer sagen, hey, jeder sollte da draußen 1, 2, 3, 4 Wohnungen kaufen in seinem Leben, mindestens, die sich von selbst abzahlen, die er wirklich als Altersvorsorge, als Vermögensaufbau sieht. Du hast viel mehr davon gekauft. Und über Jahre auch wirklich buy and hold, klassisch mit Wohnungen gemacht. Und ich möchte deshalb quasi jetzt aus dir heute rausholen, dass wir einfach mal uns darüber unterhalten, ganz aktuell quasi, Sommer 2025, ja, Jahreshälfte, jetzt gerade mit der aktuellen Marktphase, wie startet man jetzt und genau, wie geht man vor?
Okay. Passt. Gerne, ja? Immer gerne.
Sehr gut, sehr gut. Also, wir stellen uns einfach mal vor, vielleicht ist jetzt der Zuhörer, für den das relevant ist, der ist, sagen wir mal, 30 Jahre alt, Er oder sie spielt logischerweise keine Rolle. Sehr, sehr gerne sie. Ja. Frauen machen viel zu wenig für den eigenen Vermögensaufbau.
Ja, ja,
also bitte, wenn Frauen zuhören, leider. Sehr, sehr gerne sie. Sie arbeitet vielleicht als Angestellte in einem Konzern, ganz klassisch, hat jetzt die ersten Karrieresteps gemacht und merkt, ah ja, da kommt ein bisschen Eigenkapital auf die Seite, kann mal vielleicht irgendwie 5.000 oder 10.000 Euro im Jahr auf die Seite legen, hat entsprechend natürlich auch eine Bonität, wo sie jetzt eine erste Wohnung kaufen könnte und hat die Idee, ich will mich absichern, dass das langfristig gut funktioniert. Fangen wir an jetzt, welches Suchprofil, welche Lage, wie würdest du sagen, sollte diese Person vorgehen?
Genau, also grundsätzlich ist natürlich am Anfang immer empfehlenswert, dass man vom Standort her vielleicht was nimmt, was nah am eigenen Wohnort ist, weil ich definiere das immer so, ich glaube, dass ein neues Asset, gerade Immobilien, das braucht am Anfang Nähe, ne? Dass man einfach sagt, okay, ich kann da hinfahren, das ist psychologisch wichtig, dass man da irgendwie so ein bisschen die Hand noch drüber hat, obwohl das eigentlich irrational ist. Ich habe aber bei mir selber in zig Leuten im Coaching überall festgestellt, dass das total Sinn macht, weil man sich logischerweise auch da auskennt, wo man wohnt. Ne? Also da ist natürlich die Standortanalyse schon mal deutlich einfacher, man vielleicht in den einzelnen Mikrolagen auch besser drin ist. Und ich denke, dass Entfernung da durchaus Risiken bürgen könnte zum Starten. Das ist dann, wenn man später skalieren will, andersrum. Da würde ich dann eher sagen, da ist es gut, wenn man Entfernung vielleicht zwischen sich und die Immobilien bringt, weil die Entfernung einen dazu zwingt, dass man Systeme aufsetzt, damit man da nicht mehr selber hinfährt.
Erzähl mal, welche Risiken das sind. Weil ich glaube, davor macht sich gerade Einstein, macht sich viel Gedanken. Wie oft muss ich da hin und dann ist das Klo kaputt und dann muss ich hinfahren oder wie?
Genau, also grundsätzlich sollte man natürlich auch selbst um den Kirchturm jemanden vor Ort haben, der das Klo besser reparieren kann, als man selber kann. Und man sollte vielleicht natürlich auch Mieter dazu anlernen, dass sie direkt den Richtigen anrufen. Weil wenn mich ein Mieter anruft und sagt, mein Klo ist kaputt, dann sage ich ja, schön, ich bin halt nicht qualifiziert dafür, um das zu reparieren. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, psychologisch einfach wichtig, gerade wenn man im Konzern vielleicht am Anfang ist, auch wenig Zeit hat, ne? Also zeitbegrenzender Faktor ist natürlich das Risiko, wenn es weiter weg ist, dass man vielleicht nicht so genau prüft erstmal, ne? Weil da fährt man nur einmal dahin und so kann man vielleicht 2-3 Mal dahin fahren, besichtigen, ist alles fein. Also ich glaube, dieses Kirchturm-Investment am Anfang macht relativ viel Sinn. Ich bin auch immer noch der Meinung nach wie vor, das muss nicht sofort lohnenswert sein, ja, weil das ist ein Altersvorsorgeprodukt am Anfang. Das heißt, es muss nicht sofort Cashflow-positiv sein. Mir ist viel, viel wichtiger in der Akquise, dass man sagt, das ist langfristig erstmal, dass es funktioniert. Ne? Also Zukunftssicherheit steht bei mir immer erstmal über lohnenswert, weil irgendwann ist jede Immobilie theoretisch lohnenswert, spätestens wenn sie abbezahlt ist, ne, wenn man mal rumspinnt. Und da es ja ein Long Case ist, finde ich, man sollte mal so ein bisschen von dem Ding wegkommen, ja, jetzt kaufe ich aber lieber da in Essen was in der schlechteren Lage, weil da ist ja dann, ne, Burggrafenstraße super mega Cashflow positiv und total toll und so. Ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatz für die Altersvorsorge ist. Mhm. Oder dass man sagt, okay, ich kaufe lieber erstmal um die Ecke, ich kenne das Haus, da ist vielleicht meine Cousine aufgewachsen, da wohnt die Oma Erna, die zahlt vielleicht nur 5 Euro im Quadratmeter, obwohl es eigentlich 10 gibt. Deshalb haben wir eine Under-Rent-Situation, also die Wohnung ist untervermietet im Vergleich zum Mietspiegel oder zum Marktmiete. Und man kann dann noch die Miete entwickeln. Das ist deutlich entspannter, als wenn man sich direkt in so ein Sondervermietungsmodell stürzt oder wahlweise Mieter hat, die vielleicht auf dem Papier 10% Rendite bringen, aber im Portemonnaie der Weg halt steinig und schwer ist, würde Xavier Naidoo sagen, weil die vielleicht Ärger machen oder die Miete unpünktlich kommt. Das ist halt, umso mehr die Rendite ist, umso weniger ist das einfach passiv. Das muss man sich selber eingestehen. Und ich bin ein großer Freund davon, am Anfang, dass passiver zu gestalten, das ganze Investment mit einfacheren Mietern, mit weniger Herausforderungen. Und weniger Herausforderung heißt auch weniger Distanz zum Objekt. Hm. Weil ich nach wie vor der Meinung bin, die ersten 3 Immobilien sind zum Üben. Ne? Und da muss man kein Profi-Investor sein. Der fällt sowieso nicht vom Himmel und auch keine Profi-Investorin. Ne? Also da glaube ich, dass es ganz, ganz gut ist im Gesamtpaket. Man kann mehr besichtigen, man hat weniger Zeitaufwand, wenn das irgendwie mal ein bisschen mehr in der Nähe ist als am anderen Ende von Deutschland.
Okay, also ich fasse mal quasi Schritt 1. Ich muss mir Gedanken machen, wo ich die Immobilie kaufe. Würde ich mal wie folgt zusammenfassen. Du sagst, es sollte einigermaßen eine Lage in der Nähe sein. Und wir reden jetzt gleich noch über welchen Business Case sollte das genau haben, aber jeder wird natürlich dann ausrechnen, wie viel Rendite und Cashflow und so weiter, da kommt man irgendwann dahinter, dass man das ausrechnen will. Und dann kommt man in die Versuchung, die Lage, gerade jetzt zum Beispiel in NRW habe ich ja alle Lagen zur Verfügung, sehr, sehr nah beieinander von A bis D Lage. Und die Versuchung ist groß zu sagen, ja, dann gehe ich mal in die schlechteren Lagen, weil da ist der Business Case gleich viel besser. Das würdest du nicht empfehlen, sondern sagen, hey, akzeptier, dass die Rendite etwas schlechter ist, aber geh in die etwas bessere Lage. Aber am anderen Ende jetzt nicht super top A-Plus Lage.
Nein, jetzt nicht, keine Ahnung, Düsseldorf-Königsallee, das ist auch Quatsch, ne? Das ist, ja. Da kommst du ja nie auf den grünen Zweig, da kommst du auch nicht in das Game rein. Und ich glaube, da ist auch die Gefahr, dass der Einstiegspreis zu hoch ist, ne? Zu groß. Also hast du ein zu hohes Klumpenrisiko, für 10.000 Euro im Quadratmeter eine Wohnung kaufen, irgendwie eine A-Lage von Düsseldorf, tue ich mich schwer mit. Aber warum nicht in einer C-Lage von Düsseldorf kaufen oder direkt neben Düsseldorf in einer soliden B-Lage, ne?
Ja. Lass uns mal.
Ich Remscheid zwingend nehmen.
Ja. Okay, und diese Lagen gibt es übrigens überall in Deutschland. Ja. Braucht man sich quasi nicht einreden. Ne? Also klar, vielleicht muss man ein bisschen weiterfahren, aber man kann schon überall wirklich was finden, wahrscheinlich um seinen Wohnort rum. Okay, jetzt diese B-Lage, was würdest du erwarten, wenn wir jetzt in Richtung Business Case gehen? Wie teuer ist so eine Wohnung, glaubst du? Und welche Renditen würdest du erwarten, jetzt 2025?
Also ich habe eine relativ einfache Faustformel, die funktioniert immer und in allen Lagen und da kann sich jeder merken, dass es klappt. Mega easy. Ich bin ja sehr pragmatisch, wie du weißt, und einfach. Deshalb habe ich das so tief runtergebrochen, dass das jeder sich ausrechnen kann. Die lautet folgendermaßen. Du brauchst 5 Euro Miete pro Quadratmeter pro 1.000 Euro, die du einkaufst pro Quadratmeter. Also brauche ich dann im Prinzip die 5 Euro nur multiplizieren, wenn jetzt die Wohnung 2300, wenn jetzt die Wohnung 2360 Euro pro Quadratmeter kostet, nehme ich die 5 Euro mal 2,36 und dann habe ich die Miete, die realistisch erzielbar sein muss. Und wenn das bei mir in der Nähe ist, dann kann ich Marktmieten relativ gut einschätzen, weil ich vielleicht selbst dort zur Miete wohne, weil ich vielleicht Menschen kenne, die da gerade eine neue Wohnung gesucht haben und. Das Schöne ist, dass man ja diesen 6% einfach runtergebrochen, ist ja keine finanzmathematische Raketenwissenschaft, das ist einfach einfacher auszurechnen für einen selber und das klappt super.
Ich finde es herrlich, Basti, wirklich herrlich. Also du weißt, ich bin ja auch ein Fan von sowas, wo Stefan uns ja jetzt sagen würde, wenn er jetzt dabei wäre in diesem Gespräch, nee, dass wir eine sehr viel präzisere und sehr viel größere Excel dafür brauchen. Aber also genau, um es auch nochmal in meinen Worten zu sagen, das macht natürlich absolut Sinn, die Formel. Also wenn man dann mal auf einen Standort festgelegt ist, dann merkt man sich auch einfach den Quadratmeterkaufpreis, weil man das Mietniveau ja kennt. Ne? Aber genau, was ich gerade ausgerechnet habe, während du das gesagt hast, ich habe gerechnet 5 mal 12 durch 1.000. Warum? Weil du sagst, du willst 5 Euro haben. Pro Quadratmeter, aber im Monat Miete, also mal 12 ist die Jahresmiete, ist dann ausgerechnet eine Bruttomietrendite von 6%. Das heißt, du willst 6% kaufen. Und wenn du jetzt in einer Lage kaufst, wo du 2.000 Euro auf den Quadratmeter bezahlen müsstest, dann weißt du für dich schon, da muss ein 10er Miete drin sein, pro Monat pro Quadratmeter, sonst funktioniert es nicht.
Ja. So, und jetzt aber nochmal einen Schritt zurück, hoppla. Entwickelbar, ne? Da geht es jetzt nicht um das super Sondervermietungsmodell, komplett ausentwickelt, aber ich würde durchaus sagen, erstmal zukunftssichere Immobilie. Ich sage dann immer liebevoll, ich möchte meinen Kindern die Immobilie und die Mietern noch gerne antun in 20 oder 30 Jahren. Und lohnenswert ist eigentlich mein Job. Warum ist das so? Weil wenn ich eine untervermietete Wohnung für 5 Euro in einem Standort kaufe, wo es vielleicht 10 Euro Miete eigentlich gibt, dann zahle ich ja auch die hochfaktorisierte Miete, zum Beispiel Faktor 20 auf die 5 Euro, ne? Also 5 Euro Kaltmiete. So, wenn ich aber 10 Euro entwickeln kann, dann habe ich direkt Wert gehoben. Und ich identifiziere das immer als Job oder Hobby für jeden, der sich Immobilien kauft. Wir kaufen lieber etwas, was in einer Under-Rent-Situation ist, zu einem deutlich günstigeren Kaufpreis im Verhältnis zum Markt, als etwas, wo schon jemand wie ich seinen Job gemacht hat, ja, eine Schleife drum, Paket drum, eine nette Karte dran und dann bist du in einem Overrent-Modell über ein Rent-to-Rent oder sonst irgendwas und zahlst darauf dann den teuren Faktor, da hat halt jemand anders die Arbeit gemacht und dementsprechend steckt jemand anders sich die Marge ein und das kann in gewissen Marktumfeldern, in A-Lagen zum Beispiel, auch gefährlich sein, wenn man dann irgendwelche Vertriebsimmobilien kauft, wo dann, weiß ich nicht, in München irgendwie voll möbliert, 30 Euro der Quadratmeter an irgendeine Firma vermietet oder sonst irgendwas, ist halt immer die Frage, wie zukunftssicher ist das, ne?
Ja.
Also lieber die schlecht vermietete Wohnung mit der Oma Erna, die keinen Stress macht, wo man aber durchaus weiß, vielleicht in 3 bis 6 Jahren, das ist immer so mein Weg, 3 bis 6 Jahre sollte die Immobilie durchentwickelt sein, dass sie mal zumindest eine schwarze Null bringt. Am Anfang sollte man das viel mehr als Altersvorsorge verstehen. Und wenn ihr zur Bank geht und sagt, ich möchte eine Altersvorsorge und da sollen am Ende 500.000 Euro rauskommen und sagt dann dem Banker, ich möchte aber jeden Monat noch 100 Euro von dir aufs Konto überwiesen haben, dann zeigt er euch einen Vogel. Ich finde das ein bisschen schwierig, wo das so vom Mindset her hingegangen ist, dass es so, ja, die Immobilie muss immer sofort Cashflow positiv. Nee, die Immobilie muss Cashflow positiv, wenn wir einen Job gemacht haben. Und der entscheidende Punkt ist eigentlich, dass es zukunftssicher ist und dass wir zu einem guten Preis einkaufen, um dann Werte wie zum Beispiel in der Vermietung zu heben.
Ja.
Und das kann auch ein Anfänger machen, ne? Also eine Mieterhöhung nach Kappungsgrenze, das kannst du bei ChatGPT oder ImmoGPT eingeben, dann spuckt er dir das Ergebnis aus.
Ja.
Da braucht man jetzt keinen Anwalt für teuer bezahlen oder irgendwas.
Ja, ja. Also finde ich auch sehr wertvoll, wie du es gerade einordnest nochmal für die Altersvorsorge. Ne? Also es ist ja, weil es überall im Internet hier und Cashflow und am besten noch ohne Eigenkapital und sofort Cashflow und alles. Und also die Immobilien sind halt ein Long Game und wenn wir Altersvorsorge spielen, dann und dann auch auf dem Einsteigerlevel hier reden, dann muss das auch die Erwartungshaltung sein. Total. Wenn ich mir einen Cashflow aufbauen will, so wie du das auch getan hast und wir das auch und viele, viele andere auch, ne, in der Masterclass, ja, viele, die dann direkt abbiegen und sagen, okay, jetzt ist es aber nicht 3 Wohnungen, es sind jetzt 10 und es sind 20 und ich gebe Gas, ich entwickle und mache sehr, sehr viel mehr, macht total Spaß und ist aber ein ganz anderer Ansatz nochmal, man muss ganz anders Zeit investieren und Risiken eingehen auch, um dann im Hier und Jetzt freien Cashflow zu kriegen. Aber wenn ich dann bereit bin, ein paar Jahre zu warten und über die Zeit langsam freien Cashflow, während sich die Immobilie von selbst abzahlt, dann macht das natürlich große Freude.
Ja, total. Und es kommt ja auch dazu, es ist ja viel einfacher bei, da wohnt eine Oma Erma drin und die kriegt einmal im Jahr eine Nebenkostenabrechnung zum Beispiel. Und das ist eine kleine WEG, ne, Wohnungseigentümergemeinschaft, wo jetzt nicht irgendwelche Herausforderungen in der Bausubstanz sind, weil das einfach ein solides Investment ist. Dann ist das total valide in meiner Welt, einfach zu sagen, das ist das Richtige für die Altersvorsorge, weil man sich in dieses In-Betrieb-Nehmen reinleben kann, relativ einfach, auch neben einem Konzernjob. Uns ist ja nicht damit geholfen, wenn wir als Konzernkarriere machen wollen, was für die Altersvorsorge tun. Und unsere Altersvorsorge verlangt einmal die Woche von uns einen Tag Urlaub im Konzern, weil uns sonst das ganze Asset um die Ohren fliegt. Das hilft ja keinem, ne?
Ja, ja, das ist keine Altersvorsorge, genau. Es ist schön, also ich meine, ganz toll, nochmal, ich will jedem, der dann im Konzern, weil wir haben es ja selber und wir kennen so viele, die dann irgendwann nach ein paar Jahren merken, boah, wenn ich da einen Tag die Woche dediziere für Immobilien, dann entsteht hier aber schnell etwas, wo mein Stundenlohn sehr viel besser ist und dann kann man ein anderes Gespräch führen. Aber du hast vollkommen recht, für die Altersvorsorge muss man das, glaube ich, so angehen. Okay, also unser Schritt 2 war jetzt, ich habe eine Erwartungshaltung an den Business Case, das fasse ich zusammen. Wir wollen eigentlich erstmal nochmal Schritt 1, wir suchen ja die Lage, wir wollen in dieser Lage in der Lage sein, einen 6%er zu kaufen, das hast du hergeleitet. Also unsere Erwartungshaltung an den Business Case ist ein 6%er.
Entwickelt.
Und den können wir auch gerne dorthin entwickeln. Und zwar also ein 6%er im Soll Case. Das heißt, wenn ich weiß, ich kaufe in einer Lage, in der ich einen Quadratmeter Kaufpreis habe und dann ist die Wohnung aber zum Beispiel noch schlechter vermietet. Ich habe aber eine Zielmiete, eine marktübliche, und bitte marktübliche Miete heißt auch nicht drüber. Also es gibt dann, ne, und Mietregulierung ist auch ein Thema und so, je nachdem, wo man ist. Aber wenn quasi die Immobilie auf Markt vermietet ist, ist es ein 6%er. Was rechnest du für die Finanzierung, wenn 6%, also wir gehen davon aus, wir finanzieren 100% oder zahlen die Kaufnebenkosten selber?
Ja, 4 und 1,5% Tilgung.
So, okay, also sagen wir
5% Annuität, das kriegt man aktuell im Angestelltenverhältnis mit einer vernünftigen Bonität locker hin. Glaubt mir, bei mir ist das deutlich schlechter. Ich habe gerade wieder einen Zinszurufung bekommen, ich bin mittlerweile bei 4,7. Mhm. Aber das hat noch andere Themen, vielleicht reden wir dann her noch drüber, müssen wir mal gucken. Aber ja, ich sag mal, irgendwas 3,5 bis 4 und dann 1,5% Tilgung finde ich in der aktuellen Marktphase total realistisch. Kumpel hat mir eben geschrieben, hat eine 3,7 bekommen mit 1% Tilgung, ein Jahr tilgungsfrei. Ja. Er ist ganz normal Angestellter im Konzern, also ne, Ende 30, genau im Prinzip unser Beuteschema, verdient gutes Geld mit einer 100% Finanzierung.
Ja, ja. Okay, genau, 100% Finanzierung. Die Wohnung, was kostet denn die Wohnung in absoluten Euros dann?
Also ich denke mal.
Da sind wir ja schon beim Kaufpreisniveau von 2000 Euro wahrscheinlich, oder? Ungefähr.
Ja, so ein Huni, ne?
Also 100.000.
100.000 finde ich schon okay. Ich bin ja auch ein Freund davon, erstmal mit kleineren Sachen anzufangen. Hatte ich auch eben gesagt, da hast du nicht so ein Klumpenrisiko als absolute Zahl. Ne? Ich tue mich immer schwer damit, wenn man direkt so keine Ahnung, Penthouse-Wohnung in München, 800.000 in ein Töpfchen und blöderweise funktioniert da aber, weiß ich nicht, ein halbes Jahr der Aufzug nicht und deshalb mietet das keiner an. Das würde jetzt in München trotzdem angemietet werden, aber du weißt, was ich meine, bildlich gesehen. Lieber zwei kleine Wohnungen, 100, kann auch von mir aus 150 sein, ist mir egal, aber ich würde jetzt da nicht für eine halbe Million mir irgendwie eine Wohnung anlachen.
Ja.
Das ist dann auch überschaubar bei der Bank. Unter 100.000 muss man mit der Bank ein bisschen gucken. Da gibt es die einen oder anderen, die sagen, das sehen wir nicht so gerne. Da gibt es 0,5 Zinsaufschlag, müssen wir schauen. Aber ich denke, irgendwas über 100.000, 50, 60 Quadratmeter so um den Dreh, da ist man zwischen 2 und 2.500 der Quadratmeter. Gibt es relativ viele gute B-Plus-Städte in Deutschland, wo man da relativ einfach die Sachen kriegt.
Und dann haben wir 15.000 Euro Eigenkapital für die Kaufnebenkosten oder sowas?
Ja, also auch da so ein Thema, ne? 110% Finanzierung und unendlicher Hebel, EK und bla, das ganze Gelaber. Ja, ist alles schön, stehe ich auch voll drauf, kein Eigenkapital einzusetzen, aber das ist halt 10 Schritte weiter. Ich denke mir immer, weißt du, wenn du zur Bank gehst das erste Mal, bist vielleicht sowieso ein bisschen unsicher und sagst zur Bank, ich möchte, dass sie einen Batzen Geld da reintun und mit mir gemeinsam ins Risiko gehen, obwohl wir uns in dem Asset gar nicht kennen. Dann würde ich mich halt nicht wundern, wenn der Banker oder die Bankerin sagt, ja, das ist ja eine tolle Idee. Warum sollen wir jetzt genau 115% ins Risiko gehen und du gar nicht? Glaubst du selber nicht an dein Asset?
Ja.
Also total nachvollziehbar. Vielleicht macht man auch am Anfang erstmal fürs Gefühl, wenn man das Geld beiseite gespart hat, eine 90% Finanzierung. Ist ja auch nicht schlimm. Ja, ein bisschen besserer Zins. Gut, dann legst du halt 25 hin, dann muss man halt noch mal ein bisschen sparen, aber das ist doch alles, weißt du, Anfang 30, wenn du da, weiß ich nicht, alle zwei Jahre eine Immobilie kaufst, dann hast du immer das EK dafür zusammen und dann bist du mit deiner Altersvorsorge trotzdem entspannt, wenn du nach 10.
Voll. Und wer schneller wachsen und skalieren will, macht euch keine Sorgen. Wenn ihr in der Lage seid, gute Immobilien zu kaufen, ihr findet Mittel und Wege, das EK dann auch wieder rauszubekommen, mal anderes EK ranzukommen und so weiter. Ne? Aber genau, wer gar kein EK hat und das quasi dann auch noch versucht zu sparen beim Ankauf, weil er es eben gar nicht erst hat, der setzt sich natürlich auch ganz anderen Risiken aus.
Ja, würde ich mich halt auch mal selber um mein Sparverhalten hinterfragen einfach. Ne? Also wenn man wirklich nichts auf Kante hat, obwohl man vielleicht, weiß ich nicht, irgendwas zwischen 50 und 100.000 brutto hat,
ja.
Tue ich mich ein bisschen schwer mit.
Kennst du ja die Geschichte, oder? Bei meiner ersten Finanzierungsanfrage mit Ende 20, erste Immobilie. Mensch, Herr Lücke, Sie haben ja echt, Sie haben ja tolles Gehalt, so super Qualität, aber sagen, wo ist Ihre ganze Kohle hin? Genau. Ich so, ja.
Ging der Disco gegenüber.
Ja, genau. Okay, also, was machen wir, damit wir einen guten Job machen bei der Finanzierung bei der Bank? Schritt 3 ist unsere Finanzierung gerade.
Ja. Also ich würde es total toll finden, wenn in der jetzigen Marktphase ihr euch richtig, richtig gut vorbereitet, ja, und dass man einfach sagt, man nimmt das ernst und es ist eine Art Bewerbungsgespräch bei der Bank, weil ich festgestellt habe, im Immobiliengame gibt es im Prinzip zwei Marktlagen. Die eine Marktlage ist so 2021, also es gibt keine Immobilien, weil alles wird weggekauft, wir haben irgendwie gefühlt 0% Zinsen. Und jeder kriegt Geld hinterhergeschmissen, ne? Weil wir in so einer Hochphase sind. Ne? Dann die Banken sind ja auch nicht antizyklisch unterwegs, also eher zyklisch. Ne? Dann, wenn die Immobilienpreise ultra teuer sind, schmeißen die nicht mit Geld zu. Und jetzt sind wir halt in einer Phase, wo ich finde, es ist viel, viel einfacher, Immobilien zu akquirieren, aber deutlich schwerer, ans Geld ranzukommen, weil in so einer Krisenphase nenne ich es nicht, ich nenne es Chancenmarkt, in dem wir uns gerade bewegen aufgrund von geopolitischen Sachen, was weiß ich, Ukraine und schieß mich tot und neue Regierung und was es da alles gibt, sind Banken deutlich restriktiver mit den Geldmitteln geworden. Und wer meint, er könnte da heute noch hingehen wie Graf Hayopay, Keks auf der Erbse und sagen, hey, ich bin hier der große Typ aus dem Konzern, ich habe einen Huni brutto, tu mal die Kohle her, dann könnte es sein, dass die auch mal sagen, nö, haben wir gerade kein Interesse mehr dran, weil der ein oder andere, dem wir da in der Vergangenheit das Geld gegeben haben, sieht es halt gerade blöd aus.
Ja.
Also, bewerbt euch bei der Bank, ja. Auch ruhig mal erklären, was mache ich denn? Warum will ich in dem Standort investieren? Warum glaube ich an dem Standort? Was ist denn mein Weg? Möchte ich jetzt zwei Wohnungen zur Altersvorsorge kaufen? Oder gibt es vielleicht auch noch, wir nennen das immer in der Masterclass liebevoll, Bronze, Silber und Goldziele? Ne? Vielleicht auch einfach mal träumen. Ne, dem Banker einfach mal sagen, Mensch, wenn Sie mir die Tür aufmachen würden und ich würde jetzt frei verfügen können, könnte ich mir durchaus zutrauen, neben der Altersvorsorge irgendwann mal ein Mehrfamilienhaus zu machen oder das Thema Altersvorsorge direkt mit einem Mehrfamilienhaus zu erledigen.
Ja.
Also gut vorbereitet dahin, durchaus auch vielleicht mal so eine Mappe machen, einfach so eine Art Bewerbungsmappe, wo man sich selber vorstellt, habe ich gemerkt, das kommt super an.
Inklusive so Suchprofil, warum man kauft und
ja, warum in der Stadt, was an der Stadt gut ist, ne? Also ich nenne das immer liebevoll, verteidige deinen Standort. Ja. Ne? Da werden mit Sicherheit Fragen kommen. Bitte nicht versuchen, in den ersten Termin so bänkerisch mitzureden und dann selber so Fachbegriffe reinschmeißen, ne? Tilgungssurrogat und so ein Kram alles, ne? Redet in der Sprache, könnt ihr mit denen reden, wenn die merken, okay, wir hängen schon ein bisschen zusammen rum, so nach dem Motto, dann hat man quasi den gleichen Slang. Versucht das einfach zu halten, weil ich sag euch ganz am Anfang, die setzen euch sonst irgendwann Schachmatt, ne? Dann fangen sie an, euch zu fragen nach den ganzen komischen Begriffen, dann gerät man nur ins Schlingern. Versucht auch immer möglichst, wie ich finde, einfache Finanzierung zu machen, ne? Also Tilgungssurrogat ist was zum Tilgungsaussetzen, ein Tilgungsersatzprodukt. Ich würde einfache Finanzierungen am Anfang machen, ohne irgendwelche Produkte dahinter, ETFs, Bausparer, was auch immer. Kann man jetzt auch nochmal 2 Podcast-Folgen machen, was daran gut ist oder schlecht oder was auch immer, also ganz klassisch 10, 15 Jahre, 20 Jahre, so lange, wie ihr festschreiben wollt, das ist einfach, hat was damit zu tun, was euer Plan ist. Wenn ihr sagt, ihr wollt das langfristig für die Altersvorsorge machen, dann finanziert ruhig langfristig, finde ich durchaus gesund, weil kannst eh nach 10 Jahren eine Sonderkündigung machen beim Vertrag. Und auch Tilgung, so wie es in euer Portemonnaie passt. Man muss natürlich wissen, wenn man jetzt die Tilgung von 1,5 oder 1% auf 2,5% erhöht, ist das Ding am Anfang schon ein bisschen härter Cashflow-negativ. Ne? Da kann auch sein, dass man bei so einer Bude mal schnell 200, 300 Euro drauflegt. Was auch nicht schlimm ist, weil jeder von euch sollte das mal locker jeden Monat in ETF-Sparplan packen oder sonst wohin. Ne? Ja. Also das ist schon vergleichbar. Aber da am möglichst einfach, ich bin ein Freund von niedriger Tilgung, weil ich ein großer Freund von hoher Flexibilität bin. Könnt ihr eine Sondertilgungsvereinbarung machen zum Beispiel. Ich persönlich brauche auch nicht viel Tilgen, weil ich immer nach 10 Jahren verkaufe, aber nach 10 Jahren verkaufen hat jetzt nicht so viel mit Altersvorsorge zu tun, das ist dann wieder eine andere Baustelle.
Ja. Okay, ich fasse die Schritte wieder zusammen. Ihr sucht euch eine Lage, wahrscheinlich irgendwie eine B-Lage. Schritt 2, ihr guckt euch einen Business Case an, der irgendwie ein 6% im Zielergebnis sein soll. Schritt 3, ihr finanziert. Dabei stellt ihr euch ordentlich bei der Bank vor, wie ein Bewerbungsgespräch. Das ist nämlich der neue Engpass, die Finanzierung zu bekommen. Ihr zahlt das die Kaufnebenkosten aus dem Eigenkapital. Ihr finanziert einfach, also Tilgungsersatz und Co. könnt ihr später machen und ihr finanziert langfristig und sichert euch die Zinsen. So, das macht man, das Gespräch mit der Bank macht man das, bevor man, das kommt jetzt logischerweise Schritt 4 gleich, die Akquise, wo ich die Immobilien finde. Das mache ich vorher schon oder muss ich da auch schon Objekte gefunden haben?
Ja, das ist ja so ein bisschen Henne-Ei, ne? Was ist zuerst da? Also soll ich akquirieren, ohne dass ich weiß, dass ich Geld von der Bank bekomme oder andersrum? Ja. Ich würde das Gespräch mit der Bank schon mal suchen und vielleicht eine Art Probeobjekt damit hinnehmen. Ne? Also dass man sagt, wenn ich sowas für 100.000 hätte, wo die Oma wohnt und ich habe da diese und diese Marktmiete, würden sie mir das dann finanzieren. Ne? Könnte man auch einfach irgendein Case aus dem Internet nehmen. Einfach, dass man da schon mal das Gespräch hat, weil ich glaube, das ist wichtig, dass die, wenn man sich der Bank vorgestellt hat und die sagen, wir machen das, dann sagen die natürlich zu euch, ja, gib mal ein paar Unterlagen. Ne? Also ein Depotauszug und Gehaltsabrechnung und Gehaltsnachweis von letztem Jahr, Lohnabrechnung, was auch immer. Was es da alles so braucht, wenn ihr irgendwelche Verbindlichkeiten habt, Kontoauszüge, müsst ihr einiges nachweisen. Viele haben das vielleicht am Anfang nicht griffbereit. Ich empfehle natürlich, das griffbereit zu haben, auch alles digital, weil die Banker das cool finden, wenn man das rüberschiebt. Ne? Also Volksbank haben mittlerweile sogar so eine Cloud-Lösung, wo man das dann einfach so übertragen kann, völlig wild.
völlig wild.
Also ja, für eine Bank, also ganz ja. Raketenwissenschaft. Genau, und ich glaube, das erste Gespräch, auch so eine Selbstauskunft von der Bank dann schon mal ausgefüllt zu haben, um dann zu sagen, okay, jetzt habe ich mich vorgestellt, jetzt haben wir mal so das Objekt umrissen, vielleicht haben wir auch mal einen Finanzierungsrahmen umrissen, ne, ist jetzt nach der ersten Wohnung Ende oder kann ich vielleicht 2, 3 machen, um dann zu sagen, ich gehe erstmal mit einem guten Gefühl von der Bank und das könnt ihr euch mit Sicherheit sagen, wenn ihr euch da vernünftig positioniert, ob und was da ungefähr über den Daumen möglich ist, dann zu sagen, okay, jetzt gehe ich in die Akquise, vielleicht sogar mit einer sogenannten weichen Finanzierungsbestätigung, dass die Bank einem ein Schriftstück aufsetzt, wo mal drin steht, hey Mensch, wenn du in Leverkusen was kaufen willst, würden wir dir im ersten Step 150.000 Euro zur Verfügung stellen. Aufgrund deiner persönlichen Bonität, weil es wird ja immer auf 2 Parameter abgestellt. Du hast einmal das Objekt, das muss passen, und dann haben wir die persönliche Bonität. Und wenn wir jetzt ein Objekt im Prinzip mal daher konstruieren, dann können die schon sagen, so ungefähr aufgrund deiner Bonitätsunterlagen, dass das gut hinhauen könnte, ne? Nach den Angaben, die man gemacht hat. Am einfachsten füllt man da eine Selbstauskunft aus. Jede Bank hat ihre eigene Selbstauskunft, auch ganz wichtig, ne? Also geht nicht mit der Volksbank Selbstauskunft in der Hohen Mark zur Volksbank Leverkusen, dann sagen, die müsst ihr leider nochmal ausfüllen. Würde ich mir auch vorher von der Bank besorgen, würde ich anfragen. Und glaube, dann ist man so weit, dass man sagen kann, jetzt macht Akquise vielleicht dann auch langsam Sinn.
Ja. Okay, also Schritt 4, Akquise. Wo und wie finde ich jetzt diesen Deal?
Also ich arbeite liebend gern mit Crawlern zusammen, ja, auch Partner von Immocation, Immometrica. Das, ein Crawler, wer das nicht kennt, die bündeln im Prinzip alle Ergebnisse von allen Plattformen und stellen uns Zusatzinformationen zur Verfügung, die man so auf den Plattformen nicht direkt einsehen kann. Wie zum Beispiel, wie lange ist die Immobilie inseriert? Wurde die schon mal im Preis gesenkt? Was sind die Durchschnittspreise dort? Was sind die Mieten, die man dort erzielen kann? Wie viel ist es vielleicht unter Marktwert? Wie viel ist es über Marktwert? Das ist relativ spannend, weil das hätte damals 2010, als ich angefangen habe, mir das Leben massiv erleichtert und ich hätte wahrscheinlich in viel kürzerer Zeit viel mehr Buden kaufen können. Wenn du erinnerst dich in unserem ersten Video,
da haben wir eigentlich
ja, oder noch mehr, da hätten wir, also in unserem ersten Video, wo wir gesprochen haben, haben wir eigentlich im Prinzip immer nur über eine Plattform gesprochen, ne, hier über die großen. Und ich habe eigentlich auch immer nur da akquiriert, weil mir dieses Umswitchen alles viel zu anstrengend war.
Ja.
Jetzt haben wir das alles in einem Tool und ich finde das relativ angenehm, damit zu arbeiten, weil ich sehe, wie viel schneller man gute Deals erkennen kann.
So, und jetzt, was genau, beschreib mal. Das haben wir auch gemacht im Podcast im Oktober. Da kann man auch nochmal reinhören, wen das interessiert, wo wir ein Interview gemacht haben. Aber trotzdem jetzt auch nochmal zur Marktphase. Du hast ja gerade schon gesagt, 2021 bis 2021 war es so, man ist dann, da ging es um Geschwindigkeit, man ist im Bieterverfahren gelandet, weil einfach die Immobilien, Geld war kein Problem. Jeder hatte irgendwie Geld von der Bank und jetzt Hauptsache Immobilie schnell kaufen. Nach was für Deals schaust du jetzt? Und wie kommst du zu einem, wo du dann sagst, den kaufe ich jetzt halt auch günstig an?
Also ich habe immer vier Kriterien. Das eine ist, wie lange ist die Immobilie drin? Weil ich glaube, aktuell muss Kaufpreis oder Marktsituation in Verkäufern arbeiten, gerade wenn die so einmal was verkaufen. Das heißt, eher Geschwindigkeit rausnehmen als Geschwindigkeit reinstecken, ne? Die Pace runterschrauben.
Du willst, dass die lange online ist.
Genau, lieber ein bisschen länger online, damit man einfach eine bessere Verhandlungsbasis hat, weil es halt einfach unheimlich schwer ist heute, jemand, der heute die Immobilie inseriert hat, wo er an den Preis glaubt und da melden sich noch 10 Leute und die bieten sich alle gegenseitig, weil sie sich noch nicht gesehen haben, als in 3 Monaten beispielsweise, wenn es dann deutlich ruhiger wird im Fahrwasser.
Ist das immer noch so? Also jeder sagt mir jetzt in dem Podcast so langsam, die Käufer kommen schon zurück. Es ist schon mehr Wettbewerb da im Ankauf. Also sagen mir jetzt viele Leute, es häuft sich in den letzten Monaten, aber du sagst es immer noch so, du findest noch genug Immobilien, die sind seit Monaten inseriert, da ist der Preis eigentlich zu hoch und da weißt du aber, du hattest noch nie mehr, wahrscheinlich melden sich auch viele dort nicht, weil der Preis so hoch ist, aber da meldest du dich dann. Okay, aber das, wie du dich meldest, machen wir gleich. Aber das war Kriterium Nummer 1. Die ist schon lange online. Was war Kriterium Nummer 2?
Genau. Ist vielleicht schon mal im Preis gesunken. Ne? Kann man auch einsehen. Also Trend nennt sich das. Wenn der Doppelpfeil grün nach unten ist, ist im Preis gesunken. Wenn der Doppelpfeil
bei
grün
Immometrica jetzt, ne?
Ja. Genau, bei Immometrica. Wenn es schon mal im Preis gesunken ist, finde ich relativ einfach, weil psychologisch wissen die ja, wenn ich da anrufe, reden wir über den Preis.
Ja.
Und es ist keine Hürde für die, weil sie haben den Preis ja selber schon mal gebrochen.
Ja.
Ja. Ne, dann geht es natürlich darum, wie viel ist das unter oder über Marktwert, ne, prozentual, ist mir auch wichtig. Und in was für einer Vermietungssituation ist es natürlich auch. Hm. Das sind so die Kriterien, wonach ich gucke. Und da findet sich eigentlich immer was. Ne? Und selbst ich würde in der aktuellen Marktphase, selbst wenn was 10-15% über Marktwert ist, würde ich es anfragen, weil es ist nicht mega schwer, das 20% runterzuhandeln.
Ja.
Das geht alles. Also ich finde so 10-20%, 10% kriegst du eigentlich immer hin, weil die meisten Makler sowieso einpreisen in den Angeboten von Anfang an, weil wir ja in so einer Basarkultur leben, sage ich mal. Ne? So ein bisschen Preis muss ja immer runtergehen in Deutschland, egal ob du ein Auto kaufst oder eine Wohnung oder das gute Gemüse auf dem Markt. Ja, und 20% ist dann vielleicht ambitioniert, aber wir machen ja auch diese ganzen Podcasts für Leute, die eine gewisse Ambition haben und nicht für irgendjemanden, der, weiß ich nicht, an der nächsten Ecke eine Immobilie kaufen möchte.
Ja, ja.
Und okay. Ambition heißt auch, ambitioniert sich um seine Altersvorsorge zu kümmern. Ne?
Ja.
Also ein bisschen mehr zu wollen als vielleicht ein Riester-Sparplan, keine Ahnung.
Ja, ja, ja. Also, ich meine, das ist auch, ich glaube, das muss man auch muss vielleicht auch einmal betonen, mit ambitioniert da rangehen. Wir haben ja jetzt schon gesagt, das muss natürlich nebenbei laufen und das soll dich ja nicht überfordern und so. Aber wenn ihr in der Akquise seid, es macht halt wirklich Sinn, hier Zeit zu investieren. Ja. Weil wenn ihr abbiegt in den Weg, das wird jemand anders für mich lösen. Die klassische bratfertige Vertriebsimmobilie, irgendwie ein verlockendes Angebot mit, da ist alles schon drin und die kann man einfach kaufen und dann ist noch Mietgarantie und sonst irgendwas. Ist ja ganz offensichtlich, dass hier irgendwo jemand anders die Rendite macht. Und das ist dann schon ein ziemlich, ziemlich großer Hebel. Und der Aufwand, den wir gerade beschreiben, das hört sich vielleicht im ersten Moment viel an, aber es ist am Ende ein Prozess, der geht vielleicht ein paar Monate, wo ihr jeden Tag ein bisschen was machen müsst oder 2-3 Mal die Woche oder so ein bisschen was machen müsst. Und dann macht ihr halt eine ordentliche und vernünftige Akquise, an eine Immobilie ranzukommen, wo ihr nachher sehr viel günstiger einsteigt, ja, wie wenn ihr die einfach irgendwo vom Katalog weg quasi kauft.
Ich muss jetzt fairerweise einmal eine Lanze brechen. Also diese Vertriebsimmobilien, das hört sich immer so böse an, die haben auch ihre Daseinsberechtigung. Ne? Also ganz einfach, ja. Ich habe einen Kumpel, der ist Unternehmer, der hat, glaube ich, 150, 180 Angestellte in Köln. Der findet das ganze Thema geil mit Immobilien, aber der hat einfach keine Zeit, sich darum zu kümmern, weil er sagt, die Zeit, die ich als Geschäftsführer mein eigenes Unternehmen stecke, habe ich so einen höheren Stundenlohn, so viel höher, als wenn ich hier irgendwo selber irgendwelche Immobilien raussuche. Deshalb such du mir bitte die Immobilien-Schrank fertig raus. Ne? Ich fülle das mit EK auf, dann sind die irgendwie auch alle Cashflow-neutral und dann passt das. Das ist auch fein, ne? Wenn man sich das selber eingesteht. Ja. Fein bin ich halt nicht damit, wenn man sagt, man hat die Ambition, das in die eigene Hand zu nehmen und ganz am Ende landet man dann trotzdem da. Weil dann ist man muss sich einfach selber gerade machen, ne? Was man will.
Ja. Ja, und dann muss man auch gucken, wie extrem man geht und ob man da vielleicht, es gibt halt da Anbieter, was dann einfach wirklich unseriös ist und so. Ja, es gibt Anbieter, die sagen, die machen mir eine Kalkulation transparent, also ein bisschen Eigenverantwortung, auch wenn ich es abgeben will und der erfolgreiche Unternehmer bin, weiß ich nicht, oder einen super Job habe und da ganz viel Zeit und so und nur mein Geld ans Arbeiten bringen will, gut. Aber trotzdem ein bisschen reingucken. Also wenigstens mal. Wenn ich Leute höre, die sagen, ich habe eine Immobilie gekauft von irgendeinem Immobilienvertrieb, sich nachher beschweren, gab es ja ein paar Skandale, die auch im Internet waren und so, und du dann aber offensichtlich merkst, die haben ja beim Ankauf nicht mal ein Gefühl gehabt, welcher Quadratmeter Kaufpreis an diesem Markt überhaupt irgendwie gängig wäre. Ne? Also die haben einfach das Doppelte bezahlt, haben es immer gemerkt.
Bei diesen Summen, ne? Also kaufst irgendwas für 200.000 Euro dann meistens, ja, und so wie so ein, keine Ahnung, wie so eine Bratpfanne auf dem Markt von so einem, weiß nicht. Kannst du mal kochen damit? Nö. Kannst du die mal auspacken? Nee. Das ist schon alles so, wie du, nimm das einfach jetzt mal mit und dann gehst du am nächsten Tag hin und dann ist einfach dieser Marktstand leer.
Also zum Beispiel, ich glaube, dass wenn Leute ein Auto kaufen, keine Ahnung, ich entscheide mich jetzt, ich will jetzt eine Mercedes C-Klasse kaufen oder so, dann gucke ich mal, was kostet die neu, für was kriege ich die gebraucht? Da macht man das, weil man irgendwie weiß, das ist ein großes Invest. Und hat irgendwie ein Preisgefühl, also zumindest ein Preisgefühl haben, muss ich, also egal wie ich kaufe. Ja. Okay, aber so, immer noch Schritt 4, Akquise, wir haben die 4 Kriterien, wir gucken rein, wir finden die Immobilie, jetzt haben wir eine gefunden, die passt zu den Kriterien, die finden wir ganz, ganz gut, weil da geht vielleicht was. Wie schlägst du beim Verkäufer oder Makler auf?
Ja, ein Schritt davor, ich würde sogar nicht sagen eine, sondern ich würde den Funnel relativ groß machen. Das ist immer schön, wenn man selber mehr Auswahl hat, also vielleicht nicht auf eine versteifen, weil wenn es da nicht klappt, ist die Enttäuschung umso größer, sondern sucht euch ruhig mal 4, 5 raus, vielleicht sogar 10 bis 20, die man dann besichtigt, perspektivisch, auch wenn aus denen vielleicht da nichts wird, das ist nicht schlimm, aber ihr sollt ja auch ein Gefühl dafür kriegen, welche Immobilie passt denn überhaupt zu mir. Also das ist relativ schwierig, nur von Zahlen abzuleiten, zu sagen, okay, also bei mir ist zum Beispiel einzelne Wohnungen im Hochhaus, tue ich mich schwer mit einfach. Ist ein bisschen bescheuert, weil ich gerade ein Hochhaus gekauft habe, das steht auch am anderen Blatt. Das ist halt einfach, es gibt so gewisse Immobilien, die finde ich halt schön. Ne? Bei mir ist das auch so ein bisschen älter zum Beispiel, 1900. Ich mag halt gerade diese Stuckfassaden und ein bisschen älter und so. Ne? Also guckt erstmal auch, welcher Immobilientyp zu euch passt. Da sollte man sich schon noch ein bisschen mehr raussuchen, aber wir nehmen jetzt mal an, man hätte jetzt diese eine, die gerade passt und ist auch fein. Dann sollte man als erstes mal dahin schreiben, damit der Makler oder die Maklerin auch die Kontaktdaten hat, weil ohne die Kontaktdaten und ohne die Widerrufsbelehrung gibt es halt keine Informationen. Viele Leute meinen immer, es ist ein Irrglaube, ja, ich rufe da jetzt mal eben an und wundern sich, warum sie keine weiteren Informationen bekommen. Ja, weil Makler oder Maklerin um ihre Provision fürchten müssen, wenn diese Widerrufsbelehrung nicht rechtskonform vonstatten gegangen ist. Und das ist auch völlig legitim, dass jemand die Rausgabe von Informationen verweigert, wenn die Spielregeln nicht eingehalten werden.
Ja, also Kontaktanfrage schicken. Und dann hinterher telefonieren.
Genau, dann würde ich dann direkt anrufen und sagen, hey, also auch bei der Kontaktanfrage, auch bitte bewerbt euch auf die Immobilie. Nicht dieses, hallo, nimm Kontakt zu mir auf, ich habe Interesse. Das ist einfach vorbei. Wenn das Leute bei mir in der Vermietung machen, die sind, haben sich direkt disqualifiziert. Und das sehe ich halt im Ankauf genauso, dass man einfach sagt, hey, ich stelle mich mal vor, was ich mache, keine Ahnung, ich bin Marco, Polizist oder weiß ich nicht, arbeite im Konzern oder dies oder jenes. Ich habe vielleicht eine Frau und ein Kind und wohne da und da und würde gerne in Essen investieren, weil, weiß ich nicht, meine Cousine da wohnt. So ein bisschen Sales Story, bisschen Fleisch am Knochen einfach, um direkt vielleicht mal ein paar Sympathiepunkte zu sammeln.
Ja.
Ne? So, und dann erzählt man natürlich, hey, die Finanzierung ist gesichert. Ich habe hier keine feste Finanzierungsbestätigung, aber vielleicht eine weiche von der Bank. Ich habe schon mit der Volksbank so und so gesprochen oder mit der Sparkasse so und so oder mit dem Finanzierungsvermittler, was weiß ich, mit wem ihr das da macht. So und so sieht's aus. Und ja, dann würde ich einfach ganz offen erstmal ein Call to Action machen. Ne? Wie gehen wir denn jetzt weiter vor? Damit der Ball beim Gegenüber liegt und damit ich überhaupt erstmal gespiegelt kriege, wie viel Resonanz kommt denn da auch? Weil es gibt ganz, ganz viele, da passiert einfach nichts. Und das ist total schlimm, wenn man nach dem ersten Step, den zweiten, dritten, fünften, sechsten verlegene Liebesmühe und man merkt, okay, das ist ein wenig motivierter Verkaufsmakler.
Ja.
Schwierig dann, ne? Ist dann auch sehr demotivierend, ne? Weil man meint ja dann irgendwie, man hätte was falsch gemacht oder so. Leute, glaubt mir, ihr habt nichts falsch gemacht. Es gibt Leute, die sind einfach, die haben so ein wenig ethischen Anspruch an ihr Berufsbild, dass sie es nicht mal hinkriegen, euch zu antworten. Warum auch immer. Ja. Es ist die Minderheit, aber es gibt sie.
Ich muss gerade schmunzeln, weil du quasi nach den Ball erstmal ins andere Feld gemütlich spielst und guckst, ist da jemand, der motiviert ist und mit mir jetzt auch dann da einsteigt, und das allein ist ja schon so ein bisschen, okay, da habe ich vielleicht eine Chance, da auch zu verhandeln und so. Wie anders das ist zu dem, was du gemacht hast, 2020, 2021, so, hi, ich bin der Basti, also ich will die quasi sicher kaufen, was kann ich tun, damit ich auf der Pole Position bin und als Erster besichtigen darf. Das war damals, ja.
Das war damals, richtig. Mittlerweile ändert sich das halt alles ein bisschen, ne? Also, dieser Ankaufsprozess dauert auch mittlerweile, meine Erfahrung, länger, viel länger. Man kann sich viel mehr Zeit lassen, die Bank braucht länger, die Termine, bis man besichtigen kann, dauert länger. Es ist alles so ein bisschen in so einen schleppenden Zustand verfallen. Und ich finde, man muss da jetzt keine Panik mehr machen. Wobei ich auch in einem etwas anderen Zustand mittlerweile bin. Ne? Also früher war ich vielleicht noch ein bisschen mehr Haul drauf und dann, keine Ahnung, 6, 7 Jahre später ist man auch ein bisschen gesettelter und nimmt das vielleicht auch mit ein bisschen mehr Ruhe an, weil man sowieso mit den Kids genug Action in seinem Leben hat. Also vielleicht bin ich auch an dem Prozess gereift. Nichtsdestotrotz, wenn das ein guter Deal ist, um jetzt den Bogen wieder zu schließen, ja, und da kommt Resonanz und ich merke, es ist die richtige Resonanz, dann kommt auch der Basti von damals wieder zum Vorschein.
Mhm. Was wäre die richtige Resonanz?
Naja, wenn er sagt, hey, cool, hat mir gefallen, Sie sind einer von drei Interessenten, wir haben nächste Woche einen Besichtigungstermin, brauchen Sie noch irgendwelche Unterlagen oder ich schicke Ihnen vorab schon mal das komplette Unterlagenpaket oder schicken Sie mir mal Ihren Finanzierungsnachweis oder so. Ne? Also wenn der Call to Action relativ schnell beantwortet wird, dann habe ich eigentlich immer ein ganz gutes Gefühl, weil das hat ja auch was mit Wertschätzung zu tun. Ne? Also wenn mir einer 3 Wochen nicht antwortet, ich habe gerade 2 so Pakete in Leverkusen und Umgebung, da geht es um 7 und 10 Millionen, das sind 2 verschiedene Pakete. Ich habe seit 4 Wochen auf beide Anfragen einfach gar keine Antwort bekommen. Mache ich nie mehr Geschäfte mit den Leuten.
Naja.
Also, wild.
Ja. Okay, jetzt genau. Und jetzt fährt, also jetzt nicht du, sondern es ist ja unser Einsteiger, der fährt dann schon auch zur Besichtigung.
Ne? Ja, also ich würde vielleicht nochmal auf das Telefonat zurückgreifen, ne? Also vorher. Ja. Also wir telefonieren ja noch dann mit denen. Da würde ich persönlich halt mir immer so, also klar, erstmal ein bisschen Reputation aufbauen, wisst ihr selber, ein bisschen Smalltalk mit dem Makler, ein bisschen Empathie reinbringen, einfach, dass man, weiß ich nicht, vielleicht auch vorher mal guckt, hey, was sind eben seine Hobbys, ne? Also wenn er mit dem Elektrosmart zum Termin kommt, würde ich jetzt vielleicht nicht mit dem Porsche Cabrio da aufschlagen und dem kurz da in der Parklücke zerquetschen, weil dann ist psychologisch bei dem der Termin schon gelaufen. So ein bisschen anpassen einfach. Und im Telefonat stelle ich dann gerne immer so, ob das, könnt ihr euch aussuchen, ob das 3, 4, 5 Fragen sind, weiß ich nicht, oder 10. Also warum verkauft der Verkäufer? Ist irgendwas mit der Immobilie? Weil wenn Sie sagen, ist alles okay, wir haben Geschäftspartnerschaft auf Augenhöhe, dann brauche ich jetzt erstmal keine Unterlagen. Wenn Sie sagen, das ist in Ordnung, passt das, ne? Mhm. Was sind die Top 3 Attribute, die ich mitbringen muss, damit Sie sagen, ich bin ein vernünftiger Käufer? Ne? Sie würden das gerne mit mir machen, weil ich mache das zum ersten Mal. Ich habe noch nie mit so vielen Leuten. Ich möchte jetzt hier nicht direkt in Fettnäpfchen treten, das fände ich irgendwie schade.
Geile Methode, um über diese Ich bin Einsteiger-Nummer drüber zu kommen. Ne?
Ist ja nur ehrlich. Ne? Also, ich habe da gerade mal 3 Podcasts gehört, mich ein bisschen damit beschäftigt und ich fände das wirklich schade, wenn ich da jetzt irgendwie Ihnen voll vor die Pumpe renne. Das ist ja nicht gewollt. Ich weiß es einfach nicht besser. Mhm. So, können Sie den Preis am Telefon schon verhandeln? Haben Sie Prokura während eines Besichtigungstermins oder muss das immer mit dem Verkäufer abgesprochen werden? Mhm. Ja. So, dann habt ihr Bausubstanz im Prinzip geklärt. Im Großen und Ganzen ist alles in Ordnung. Vielleicht findet man immer noch was. Wir haben die Motivation des Verkäufers geklärt, die total wichtig ist, weil wenn der sagt, ja, das ist meine Tante Erna und ich bin der Neffe und die ist Multimillionärin und die wollte mir das nur mal kurz zum Testen geben und die verkauft das nur für den und den Preis, dann ist das halt schwierig, ne? Oder wenn ich der Verkäufer bin, mach das Buch einfach zu. Ne? Da kann man relativ früh im Prozess sagen, ach, der Basti, den kenne ich von Immocation. Nee, ich weiß, was seine Verkaufsmotivation ist. Ich weiß, da kann man auch nicht viel verhandeln. Ich weiß, der möchte seinen Preis haben, egal wie lange die Immobilie im Internet ist. Da haben wir halt kein Match im Prinzip. Ist doch völlig legitim. Ne? Also, wir haben ja nicht alle die gleichen Interessen. Wenn aber dann sowas kommt wie, ja, da ist eine Scheidung im Spiel oder weiß ich nicht, da braucht einer schnell Geld oder ein Erbe oder eine Steuernachzahlung oder Schwierigkeiten mit einem, also so die klassischen Engpässe, ne? Oder da zieht jemand weg, Studentenwohnung vom Sohn und der Vater wohnt in Hamburg und der Sohn geht, weiß ich nicht, nach München zu BMW. Dann kann man schnell weitermachen. Also ich mache diese Fragen am Anfang, dienen eigentlich nur dazu, um relativ klar, transparent für beide Parteien zu gestalten, macht das hier überhaupt Sinn, zur Besichtigung zu gehen oder nicht?
Ja.
So. Am Anfang macht es Sinn, viel zu besichtigen.
Um zu lernen.
Genau. Irgendwann sollte man vielleicht dann eher nur noch Dinge besichtigen, um Zeit zu sparen, die man auch wirklich cool findet. Genau. Ja, dann findet dieser Besichtigungstermin statt. Man hat vielleicht schon ein paar Unterlagen bekommen. Ich finde es immer ganz cool, wenn man ein Geschenk mitbringt zum Besichtigungstermin, irgendwas Kleines. Ne? Kleine Geschenke halten die Freundschaft. Vielleicht arbeitet ihr irgendwo im Vertrieb, ein Schraubenzieher, keine Ahnung, irgendwas, was zu Immobilien passt, was weiß ich. Ein Klemmbrett zum Beispiel oder weiß ich nicht, eine Wasserwaage oder ein Teilnehmer von der Masterclass hat einen Onkel gehabt, der hat einen Imkereibetrieb gehabt, der hat dann so ein kleines Gläschen Honig immer mitgebracht. Oder wenn es warm ist, vielleicht eine Flasche Wasser oder ein Käffchen. Weißt du, ich trinke keinen Kaffee, aber wenn ich Makler wäre, würde nach Hause fahren nach dem Termin und da würde ich meiner Frau wahrscheinlich von dir als Teilnehmer der Besichtigung erzählen, der mir einen Kaffee mitgebracht hat, obwohl ich den gar nicht trinke. Weil viele Makler und Maklerinnen erfahren ja sehr wenig Wertschätzung. Ne?
Ja.
Du hast ja immer nur den einen Kunden, den du bedienen kannst. Und wenn es ein guter Deal ist, haust du relativ vielen Leuten emotional auf die Nase. Und viele können damit nicht umgehen.
Ja.
Ne? Schieben es dann auf den Makler, weil man ja selten, also viele dumme Leute können ja nicht selbst reflektieren und dann sagen, ja, ich war da und ich war so nett und der hat mir das nicht gegeben, was soll das? Ne? Der Idiot, ich habe mich doch so gut da verkauft und in Wirklichkeit hat man sich vielleicht total beschissen verkauft, weiß es nicht selber. Also, irgendwie. Also
man hört schon raus, auch die Besichtigung ist für dich, und das habe ich ja auch schon so oft gehört, ist eine Chance, mit dem Makler richtig gut zu connecten.
Ja, voll. Voll. Total. Ja. Also da ist ja auch dieses Face-to-Face, das liebe ich ja mehr als jeden Text schreiben oder am Telefon oder so, weil du hast die Mimik und Gestik noch dabei. Und du hast das persönliche Auftreten noch dabei. Ne? Ist das ein gepflegter Mensch? Hat der ordentliche Unterlagen dabei? Und andersrum ja genauso. Ne? Komme ich als Kaufinteressent da im Bademantel an, mit der Kippe auf dem Zahn und na, weiß ich nicht, 50 Meter Wodka-Fahne oder sieht man aus, als käme man gerade, weiß ich nicht, aus dem Wellnessurlaub und hat auch vernünftige Klamotten an. Ne? Also ich will jetzt hier keinem zu nahe treten, aber ein gepflegtes Auftreten ist, man ist gut vorbereitet. Das ist, spiegelt man ja genauso, ist der Makler oder die Maklerin gut vorbereitet. Ne? Wissen die über das Haus Bescheid und genauso auch, ich weiß noch, in Besichtigungen zu Vermietungen, wie oft, ja, wo ist denn der Balkon? Ja, was für ein Balkon, du Nase? Da steht nichts von Balkon in dem Ding drin, wenn du nicht mal das Exposé lesen kannst. Was machen wir hier? Wie wenig wertschätzend ist das? Ja, wo ist denn das dritte Zimmer? Was für ein drittes Zimmer, Mann? Ja. Macht das nicht. Seid gut vorbereitet. Wo ist denn hier die Heizung? Wieso ist denn hier keine Heizung im Keller? Ja, weil die in der Wohnung hängt. Weil im Exposé drin steht, ist eine Gasetagenheizung, ne? Seid bitte nicht so. Es ist nicht wertschätzend den Leuten gegenüber und ihr bringt vielleicht Menschen mit Expertise, also Makler auch, echt auf die Palme. Sehr das gut. Heißt nicht, ja. dass ihr die Supercrack sein sollt oder voll professionell, aber wenigstens so ein bisschen. Ja, ja, einfach das mal das Exposé und das Baujahr im Kopf und auch was für eine Art von Immobilie und.
Ja. Ne, okay, ich frag dich gleich noch, wo Risiken vielleicht stecken, die man nicht übersehen darf, wenn man dann nachher den Deal macht. Jetzt gehen wir mal davon aus, die Besichtigung, man hat sich das eben angeguckt und das war okay. Ich will jetzt auf den Verhandlungspunkt hinaus. Ja. Jetzt spricht man ja irgendwann an, dass man einen anderen Preis bezahlen will. Spricht man das bei der Besichtigung an? Wie macht man das?
Ja, es ist natürlich die Frage, wie weit jemand ist. Ne? Also wenn du die Expertise hast und schon bei der Besichtigung Sachen rausargumentieren kannst, die dir ausfallen und die auch immer auf der Sachebene begründen kannst, kannst du das natürlich schon direkt machen.
Muss ich immer, also jetzt ist die inseriert für 100.000, ich will nur 80 bezahlen, muss ich dann immer argumentieren, warum ich weniger bezahlen will?
Ich schätze schon die Sachebene sehr, weil das einfach zu verstehen ist. Was ich am liebsten mache, ist natürlich Opfer, Retter, Täter, sei niemals der Täter, sei immer nur das Opfer oder der Retter. Also mein Banker gibt mir nur 80 aus dem und dem Grund. Mein Energieberater hat gesagt, da muss demnächst eine neue Heizung rein. Ja? Oder mein Bausachverständiger, dem habe ich das mal gegeben, das Exposé, sagt, das Balkongeländer ist nicht absturzsicher, da muss ich Neues dran machen. Kostet so und so viel 1.000. Das Schöne ist, dass du mit den Fakten, wenn du sie benennst, ja, also ich muss eine neue Heizung rein, mache ein neues Fenster rein, was auch immer, irgendwelche Schwächen meistens in der Bausubstanz, kannst du super einfach Preise hinterdefinieren. Und mit den Preisen kannst du dann den Kaufpreis argumentieren. Ja. Weil wenn da jetzt wirklich Mängel in der Bausubstanz sind für 20.000 Euro, dann sagst du halt, okay, da habe ich eigentlich einen Puffer drauf, dann sind wir bei 30, 10.000 Euro Puffer, weil es teurer wird, ne? Weiß man ja nicht. Und ich sage dann immer den Verkäufern, wissen Sie was, ich mache Ihnen einen Vorschlag, wir teilen uns das. Sie 15.000 und ich 15.000.
Ja.
Kommt meistens gut an.
Okay, und so kommst du dann auf, sagen wir jetzt genau, dann bist du bei 85.000, hast du dann einen Preis, den nennst du dann?
Genau.
Okay, und gut, jetzt ist die Reaktion, ja, das macht der Verkäufer nicht.
Ja gut, dann erstmal vielleicht nicht. Also ich würde dann fragen, warum macht er das nicht oder was wäre denn das Gegenangebot? Ich schreibe auch immer überall Verhandlungsbasis rein, ne? Weil bei Verhandlungsbasis, auch wenn das mein letzter Preis ist, ist psychologisch die Türe nicht zu.
So. Ja, okay, also du würdest dann aber, also so, und wie gehst du jetzt mit dir selbst um? Jetzt kommt da erstmal ein Feedback, nee, das geht nicht, du hast ja gerade schon gesagt, wir sind geduldig, wir haben es jetzt nicht eilig, wenn die jemand anders kauft zum höheren Preis, okay, du hast sowieso mehrere parallel, wo du irgendwie so muss man im Moment unbedingt vorgehen. Genau, für dich muss es wahrscheinlich in deinem Kopf, gibt es einen klaren Maximalpreis, den du bezahlst. Okay, genau. Und über den gehst du dann logischerweise nicht drüber.
Nein, es sei denn, da würde sich jetzt noch was herausstellen, was ein Superbonbon ist. Ja? Da ist jetzt noch ein nicht ausgebauter Dachboden, aber wir reden ja alles gerade noch von Altersvorsorge. Ne? Also diese ganzen Dinger, die sich rauskristallisieren, wo ich für mich noch einen Mehrwert habe. Ne? Also vielleicht ist hinten bei einem Haus noch ein riesen Grundstück dran, was ich abteilen kann oder so. Aber das ist ja alles kein Altersvorsorgejob. Deshalb würde ich mir genau wie im Casino einfach ein Limit setzen. Weil man natürlich aufgrund dieser FOMO, ne, Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen, immer als Anfänger Gefahr läuft, dass man in so einen Casino-Modus reinrutscht und dann kauft um des Kaufens willen.
Ja.
Eigentlich, ne, also ob es jetzt 80 sind oder 85, ist egal, weil die 5.000 Euro nach hinten raus im Vermögensaufbau sind Peng im Vergleich dazu, was für ein Vermögensschaden entsteht, wenn man die Immobilie nicht kauft.
Ja.
Aber bitte nicht was 80 wert ist, für 120 kaufen.
Ja.
Ist auch völlig legitim, wenn man zum Starten was zum Marktpreis kauft. Ist okay. Ihr könnt das in Pricehubble eingeben. Es gibt zig Tools, die Immobilien bewerten. Emometrica macht das auch schon für euch. Da kriegt man schon ein gutes Bild. Der Banker, die Bankerin wird euch auch sagen, was ein guter Preis ist. Und dann kann man auch, da muss man vielleicht nicht von 100 auf 80 runter. Ja. Vielleicht sagt man dann am Anfang auch mal, 95 ist okay, das ist mein Lehrgeld, das ist der Einstieg. Aber ich weiß, der Makler kennt hier noch die Erna in dem Haus und die Sibylle und die sind auch beide 85 und wollen auch demnächst verkaufen, dann spricht man dann vielleicht über einen anderen Preis.
Ja.
Aber den guten Deal wegen 5 oder 10%, weiß ich nicht. Wenn alles stimmt in der Bausubstanz, wenn der Mieter stimmt, wenn wirklich die Instandhaltung auf einem guten Punkt ist, was machen die 10% vorne, machen nach hinten mehr Schaden, wenn man es nicht kauft einfach.
Ja. Okay, sagen wir, wir haben eine Einigung und machen dann den Deal. Müssen wir irgendwas tun, um uns abzusichern? Reservieren, dann wird ja der Kaufvertrag beauftragt. Ich gehe irgendwie, das dauert dann ein paar Wochen bis zum Notar.
Ja. Also ich würde bei der Reservierung das nur noch so machen, dass ich mit dem Verkäufer, Makler, Maklerin, wem auch immer, der dann Hut auf hat oder die dann Hut auf hat, Exklusivität vereinbare. Das heißt also, wenn ich mich jetzt hier verbindlich auf eine Reservierung einlasse, erwarte ich das auch von der Gegenseite, dass das Ding aus dem Internet rauskommt und dass man das nicht zufällig noch 10 anderen Kunden anbietet. Weil ich möchte jetzt nicht, jetzt geht's ja ans Eingemachte, jetzt geht's auch an die Themen, was Geld kostet. Ne? Ich beauftrage den Notar, ich beauftrage vielleicht die Bank, die Finanzierung fertig zu machen, den ganzen Kram. Das sind alles Sachen, wenn es am Ende nicht funktioniert, trägt das einen gewissen Schaden nach sich.
Ja.
Kein Risiken, aber es ist einfach nicht geil, bei der Bank zu sagen, ich habe die Finanzierung unterschrieben und nach einer Woche widerrufe ich das Ding, weil das doch der Zahnarzt gekauft hat.
Ja.
Für 3.000 mehr. Ne? So, und es ist auch nicht schön, wenn man noch keinen Notar des Vertrauens hat, wenn man dann da zweimal das alles bestellt und dann muss man da vielleicht auch noch Kosten für tragen, weil er sich die Arbeit gemacht hat. Ist halt nicht cool. Abgesehen davon bin ich ein Riesenfreund von Verbindlichkeit und ich bin ein sehr verbindlicher Mensch und das erwarte ich einfach auch von der Gegenseite.
Ja. Okay, also Reservierung mit Exklusivität, dann geht's jetzt zum Notar, man macht die Finanzierung mit der Bank fertig, die man vorangeht. Wir müssen jetzt nicht die ganze Unterlagenschlacht gehen. Ich will dir nur noch die Frage in der Akquise stellen. Was sind große Risiken, auf die ich aufpassen muss? Also jetzt bin ich als Einsteiger einmal in der Immobilie gewesen. Mhm. Wir kennen das alle von unserem Einstieg, wo man noch jeden Rollladen einzeln runtergelassen hat, um zu gucken, ob der funktioniert. Und heutzutage kauft man eine Wohnung, ohne sie zu besichtigen und kann es viel besser beurteilen über die Ferne. Aber gibt's irgendwas, wo du dem Einsteiger sagst, passt halt auf, zur Not einen Experten mitnehmen oder?
Genau, also Gebäudehülle ist ein Thema, wollte ich eben noch, danke, dass du das noch ansprichst, das hätte ich sonst vergessen, hatte ich eben auch im Kopf, wenn ihr euch mit Gebäudehülle nicht rauskennt, ne, also mit den großen Gewerken und schädlich sind immer die großen Dinge, ne? Also die Fassade, die Dämmung im Prinzip, die Elektrik, die Heizung, das Dach und die Fenster, diese fünf Dinge, das sind große Dinge, die tun immer weh.
Die sind ja am Haus und nicht in der Wohnung.
Die Hülle. Ja. So. Das sollte man, wenn man die Expertise noch nicht hat, von einem Experten einschätzen lassen. Da kann man sich einen Gutachter vor Ort holen. Der nimmt dann, weiß ich nicht, 100 Euro, 150 Euro die Stunde, fährt mit euch dahin. Und da geht es nicht darum, ein Gutachten von der Immobilie anzufertigen, sondern nach einem Vier-Augen-Prinzip einfach jemanden mit sehr viel Sachverstand drüber gucken zu lassen, dass der das abnickt und sagt, ey, hier brennt nicht morgen alles lichterloh. Zweiter Punkt, wie man das absichert, empfehle ich immer allen Anfängern, fragt, ob ihr mit der Verwaltung sprechen dürft. Wenn der Makler sagt, nee, auf gar keinen Fall. Wenn der Verkäufer sagt, nee, auf gar keinen Fall. Dann muss euch schon eine Lampe angehen. Weil wenn wir nichts zu verbergen haben und ein transparentes Geschäft auf Augenhöhe machen wollen, wieso sollte ich dann nicht die Verwaltung anrufen dürfen? Denn die Verwaltung hat in diesem ganzen Konstrukt als einzige kein monetäres Interesse, mich anzulügen.
Ja.
Und die wissen viel besser über den Instandhaltungsstatus des Hauses Bescheid, als die meisten Verkäufer und auch als die meisten Makler.
Ja.
Ansonsten, wenn ihr da wart, noch ein Tipp, der ist auch super, wenn da so eine Oma Erma seit 20 Jahren wohnt, ihr seid bei der Besichtigung ist vorbei, setzt euch kurz ins Auto, vielleicht nochmal eine Sprachnachricht an den Makler zusammengefasst, was alles cool war, ne? Dass man einfach nochmal sagt, hey, finde ich cool und ich wollte nochmal bestätigen, würde ich gerne machen für den und den Preis. Dann steigt einfach nochmal aus, geht nochmal bei der Oma Erma klingeln und fragt die einfach mal 5 Minuten, wie sie es da so findet. Da kriegt ihr mehr Deep Shit zu hören, als in 2 Stunden Maklergespräch.
Ja, ja.
Und die Oma Erna ist on point.
Ja.
Die weiß genau, was da abläuft. Ich habe heute durch Zufall mit einer Beirätin gesprochen aus einer Liegenschaft bei mir. Da ging es darum, dass ihre Tochter einen Parkplatz von mir anmieten wollte. Auf einmal waren wir bei Mietern, die nicht da funktionieren in dieser Kommune, nenne ich es mal. Dann waren wir auf einmal bei der Hausverwaltung, die nicht funktioniert. Dann waren wir bei der Dachsanierung, die gerade nicht funktioniert, es war so ein Viertelstundengespräch. Ich habe einfach so ein perfektes Wrap-up bekommen über die Gesamtliegenschaft und ihren Stand.
Ja.
Und sie war super happy, dass sie es mir erklären konnte. Und ich war super happy, diese Zeit investiert zu haben, hat mich zweimal bedankt, weil sie einfach sich da auskennt. Die wohnt da seit 100 Jahren, die ist da im Beirat, ihr Mann macht da ein bisschen den Hausmeister. Diese Leute sind Gold Nuggets. Und die gibt's in jeder Liegenschaft.
Ja. Ah ja, ja, geiler Tipp. Ja. Okay, ich möchte das mit der Hausverwaltung nochmal kurz einordnen, beziehungsweise auch mit dem Gutachter und das noch unterstreichen. Also wenn man eine Wohnung kauft in einem Haus, dann ist man Teil einer WEG und die Hausverwaltung hat den Job, sich um dieses Haus grundsätzlich mal zu kümmern. Und es ist unfassbar wertvoll. Habe ich am Anfang auch viel gemacht und war es sehr, sehr wertvoll, mit den Verwaltungen zu sprechen, weil die wissen, was los ist. Und man kriegt ja ein Gefühl, wenn man dann schon sagt, was ist denn der Plan mit dem Haus? Wann gibt's eben diese Rücklagen? Wird da weiter gespart? Für was sollen die ausgegeben werden in den nächsten 5 Jahren? Gibt es
überhaupt einen Plan? Das ist auch eine wichtige Frage, ne?
Genau, gibt es einen Plan, was wir als nächstes machen? Ist das Dach fällig oder die Fassade oder was ist fällig? Unglaublich unterschiedlich, was man für Antworten bekommt.
Ja,
und wenn da ein Plan dahinter ist, dann kann man sich auch relativ entspannt zurücklehnen. Also das Haus ist sehr komplex und niemand, der jetzt eine Wohnung kauft zur Altersvorsorge, wird jetzt plötzlich der Experte, der so ein Haus in Gänze beurteilen kann. Mhm. Aber wenn da eine ganze WEG ist, die von der Verwaltung gemanagt wird, die einen guten Eindruck macht und einen Plan hat, dann kann man sich, glaube ich, auch relativ gut entspannen.
Ja. Ja.
Genau. Okay, wir waren jetzt beim Notar, wie das alles läuft und so, das kriegt man, glaube ich, raus heutzutage, ist nicht allzu komplex, ne? Also jetzt haben wir den Schritt Akquise abgeschlossen, haben einen tollen Deal gemacht, jetzt würde ich gerne noch Schritt 5, Betrieb. Was kommt denn auf unseren Altersvorsorger jetzt zu? Also worum muss der sich in den nächsten Jahren kümmern, wenn er diese Wohnung gekauft hat?
Okay, also ich gebe euch mal meinen Lieblingshack, der ist so einfach und doch so gülden, weil irgendwie keiner drüber nachdenkt. Wenn ihr zum Notar geht, dann vereinbart mit dem Verkäufer, dass ihr sofort nach dem Notartermin, bevor die Kaufpreisfälligkeit ist, die ist ja irgendwie 1-2 Monate später, mit dem Mieter in Kontakt treten könnt und per Vollmacht in seinem Namen die Miete erhöhen dürft, sofern es geht rein rechtlich. Weil meistens ist es so, die haben es ja nicht bewirtschaftet, die Oma Erna wohnt da für 5 Euro. Jetzt haben wir morgen Notartermin und Eigentumsübergang ist, ich sag mal, zum 1. Oktober. Dann könnte man direkt nach dem Notartermin die Oma Erna anschreiben, sagen, ich mache von meinem 20-prozentigen oder 15%, je nachdem, wie hoch die Kappungsgrenze ist. Kappungsgrenze ist das in jeder Stadt, wie weit man rechtlich die Miete erhöhen darf, alle 3 Jahre. Ich mache von meinem Recht Gebrauch und erhöhe die Miete sofort um X. Dann ist nämlich zum Kaufpreisfälligkeit, sobald die Rate von euch tickt, sobald ihr Eigentümer seid quasi, also Übergang, Nutzen und Lasteneigentümer seid ihr dann später, habt ihr schon die ersten 20% gewonnen. Das heißt, wir haben pro Quadratmeter schon 1 Euro mehr.
Hm.
Das macht Riesenspaß,
ja.
Weil das ein Thema ist, was man total easy verhandeln kann mit Verkäufern. Hm. Da sagt keiner, mache ich nicht. Und jetzt der zweite psychologische Aspekt. Ihr erhöht ja die Miete im Namen des Verkäufers.
Hm.
Das heißt, ihr könnt immer danach dahin gehen und sagen, tut mir leid, der hat dann noch die Miete erhöht. Müssen wir gucken, wie wir jetzt damit umgehen.
Ja.
Also man macht sich nicht direkt zum Feindbild.
Ja.
Ja. Und es ist kein Akt. Wenn die Tinte trocken ist, sagen die meistens, mach, was du willst.
Ja. Okay, also jetzt abstrahiert das Thema auch. Schritt 5, Betrieb. Also einmal, man muss sich natürlich darum kümmern, dass über Jahre und Jahrzehnte die Miete auch der Marktmiete entspricht.
Ja.
Das ist eine Sache, die muss man aktiv managen. Es gibt sehr viele Immobilien, die über Jahrzehnte gehalten werden von Vermietern, die sich halt nicht darum kümmern, weil sie vielleicht auch Sorge haben, dass sie kein solches Gespräch führen wollen und so. Und das ist schon sehr, sehr wertmindernd für die Immobilien, für euren Business Case. Mhm. Und es ist, glaube ich, also so wie wir Inflation haben, steigt halt auch die Miete Jahr über Jahr. Und das addiert sich ganz schön über ein paar Jahre. Das heißt, man muss dauerhaft natürlich seine Mieteinnahmen sicherstellen, ja, auf dem richtigen Niveau.
Gewöhnt euch einfach den Prozess an. Macht doch einfach den Nicht-Job, den der Voreigentümer gemacht hat, weswegen ihr jetzt günstig einkaufen könnt, macht den doch bitte nicht weiter. Tretet doch nicht in die Fußstapfen, das ist doch Quatsch. Ja? Das kann man ja alles einfach lösen. Also.
Okay, also Miete ist ein Thema. Worauf muss ich im Betrieb jetzt irgendwie noch achten? Also einfach um dem Einsteiger, der jetzt zuhört und sagt, also wer kümmert sich jetzt drum? Jetzt ruft der Mieter an, hat Probleme. Wann muss ich mich proaktiv um Instandhaltung, Renovierung, sonst irgendwas kümmern? Wie sortierst du das?
Ja, also noch einmal würde ich ein Mietergespräch führen ganz am Anfang, um einfach mal zu wissen, wo drückt der Schuh.
Dann, wenn also was stört den an der Wohnung, ne? Wenn der dann irgendwie sagt,
ja. Genau, ist irgendwas mit der Wohnung, stört sie irgendwas am Haus, wohnen sie gerne hier, wie lange wollen sie noch hier wohnen, das sind alles wichtige Informationen, ne? Dass man auch sagt, guck mal, ich bin für dich da, wenn irgendwas ist, melde dich gerne, gebt bitte nicht zwingend eure private Handynummer raus. Wenn ihr eine Handynummer rausgeben wollt, holt euch eine zweite SIM-Karte. Oder ihr könnt beispielsweise eine Festnetznummer generieren für ganz kleines Geld, wo man dann Anrufbeantworter hinterschaltet oder. Bei glaub mir, selbst bei 3 Wohnungen, da gibt's so Kandidaten, die haben echt Kommunikationsbedarf und das auch, habe ich Sonntag wieder erlebt, um 23.20 Uhr. Hm. Und man kann damit einfach vermeiden, dass es irgendwann in die Situation kommt, dass ihr von euch sagt, wir blocken diese Leute. Weil am Anfang ist es wichtig, dass ihr viel mit denen selber kommuniziert. Es muss aber Spielregeln haben. Ihr müsst sogenannte Öffnungszeiten definieren. Ne? Erklärt das denn nun? Das ist eine Hausverwaltung, das ist die Melanie Müller, da könnt ihr die E-Mail hinschreiben. Und wenn ihr telefonieren wollt, ruft gerne da und da an. Das sind meine Öffnungszeiten. Und wenn der Wasserrohrbruch ist, wenn die Toilette kaputt ist, dann, ich kann das nicht, ja? Hier ist von meinem Haus- und Hofinstallateur die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse. Hier ist von meinem Elektriker, hier ist, das kann man schon schön abwälzen. Macht das auch immer von Anfang an. Macht von mir aus so ein Ding, was ihr denen in die Hand drückt, einlaminiert oder was, was sie sich, die Oma hängt sich gern so ein einlaminiertes Teil irgendwo neben's Wählscheibentelefon. Genau. Und macht nicht.
Wo habe ich die her? Wo habe ich jetzt als Einsteiger, Einsteigerin?
Ich würde es aus dem Netzwerk nehmen, super Netzwerk, Immocation-Stammtische, sage ich ehrlich. Da ziehe ich mir sogar teilweise Adressen von Handwerkern raus in neuen Standorten. Hm. Das einmal überprüft über Google, gute Bewertungen kann man alles heutzutage machen. MyHammer ist eine gute Sache. Also Empfehlungen, Hausverwaltung hat meistens gute Handwerker. Vielleicht den Nachbarn fragen, wenn es da einen Hausmeister gibt, wie der, von dem ich eben erzählt habe, vielleicht den einfach mal fragen, dass der für kleines Geld, wenn es jetzt keine Fachsachen sind, ne? Also bitte jetzt nicht den Hausmeister die Gasleitung tauschen lassen. Aber ich sag mal, wenn da der Spülkasten undicht ist oder wenn da eine Glühbirne ausgetauscht werden muss oder eine Steckdose oder also so banale Sachen, dann kann das mit Sicherheit auch ein sehr guter Allrounder.
Ja.
Ja, lasst jetzt bitte nicht den an der Starkstromleitung rumfummeln.
Ja.
So, den Leuten das vorgeben. Ich würde sehr, sehr schnell versuchen, die Mieter in eine Richtung zu erziehen. Also ich habe Öffnungszeiten, das sind die Nummern, die du anrufen musst. Das ist Melanie Müller, die Assistenz, wo das alles hingeht, obwohl das eure E-Mail-Adresse ist. Vielleicht eine andere Telefonnummer, wo ein Anrufbeantworter rangeht, der euch sofort eine E-Mail schreibt. Das geht mittlerweile mit AI alles automatisch. Ja? Aber macht euch nicht zum von Anfang an, und das fängt mit der ersten Immobilie an. Das geht jetzt nicht darum, dass ihr 100 kauft, sondern es ist wichtig, dass ihr von Anfang an diese Dinge klarstellt, dass ihr nicht irgendwie das Äffchen vom Vermieter seid. Ne? Weil die sind oft wie kleine Kinder, einen kleinen Finger und dann ist irgendwann der Arm ab.
Ja. Naja, es hilft auch sehr, wenn die Hürde ist, bitte eine E-Mail schreiben. Ne?
Genau.
Okay, also da nicht. Und dann eine Mietverwaltung kann man sich auch noch. Also man kann sich ja auch jemanden beauftragen, der für einen ans Telefon geht. Aber
ist ja, schon recht. Ist die Frage, wie weit man es spinnt. Ich bin jetzt kein Fan von reiner Sondereigentumsverwaltung.
Ja.
Weil ich finde, es macht mehr Sinn, wenn man so einen Hausmeister irgendwie vor Ort hat, der das auf Stundenbasis macht und macht dann lieber eine kaufmännische Verwaltung hinten raus, die alles abrechnet.
Ja.
Weil ich diese 20, 30 Euro im Monat dafür, dass das eine Wohnung ist, die eigentlich funktioniert und dann eine Nebenkostenabrechnung am Ende des Jahres, finde ich nicht gerechtfertigt. Dann machen wir es
mit der Show kaputt. So viel ist es nämlich nicht, wie es sich jetzt anhört, ne? Wer davor Angst hat, also klar ist immer Murphy, ne? Es ist immer an Weihnachten und dann ist da das Klo kaputt oder so, aber es ist unterm Strich, also ich war überrascht, wie viel Arbeit es ist, eine Immobilie anzukaufen, wenn man es richtig macht, bevor ich es das erste Mal gemacht habe. Und ich war überrascht, wie wenig die nachher im Betrieb eigentlich ist, wenn ich das mal dann über ein paar Jahre sehe, wie wenig ich da eigentlich noch tun muss, wenn die einmal irgendwie mit dem Mietverhältnis in geordneten Bahnen läuft.
Ja. Genau. Ja. Und wir reden über Einsteigerimmobilien mit entspannten Mietern, die dann nicht die Bude abreißen. Ne? Die Oma Erna, die vielleicht mal sagt, mein Wasserhahn tropft oder sowas. Aber ich habe genug von diesen alten Leute-Mietern. Da ist nichts mit riesig. Also das einmal in Betrieb nehmen, einmal die Bedürfnisse befriedigen. Ja, da ist dann der Durchlauferhitzer kaputt. Da muss man eine Silikonfuge einmal neu machen. Dann sind die super happy, weil das irgendwie 20 Jahre keiner gemacht hat. Und dann kriegen die im Prinzip einmal im Jahr eine Nebenkostenabrechnung, die ich, wie ich finde, jemand auch mal selber machen muss am Anfang, um das
einfach zu verstehen. Ja,
das kann man aber auch relativ einfach an die Verwaltung als Einzeldienstleistung irgendwann abgeben und sagen, hier komm, jetzt machst du einmal die Nebenkostenabrechnung für mich, einmal 75 Euro und fertig.
Ja.
Also am Ende ist die Hausgeldabrechnung, da nehmt ihr den umlagefähigen Teil, packt die Grundsteuer B unten drunter und das ist eure Nebenkostenabrechnung. Das muss man jetzt auch fairerweise mal sagen. Ne? Das ist jetzt, glaube ich, der einfachste Job an dem ganzen Game.
Ja.
Oh, ich hasse es.
Okay. Das mag ich selber. Basti, ich glaube, das war ein sensationeller Schritt-für-Schritt-Guide für einen Einsteiger. Vielen Dank dafür. Jetzt geben wir uns noch kurz ein Basti-Update. Wie geht's denn dir so mit den Immobilien?
Mir geht's gut. Also abgesehen davon, dass ich beim letzten Mal wieder gesagt habe im Oktober, dass ich konsolidiere und dass das wieder komplett in die Hose gegangen ist, ja. Was soll ich sagen?
Du hast einen großen Immobilienbestand. Wie viele davon sind in den letzten 12 Monaten angekauft worden?
Boah, über 100.
Über 100 Immobilien angekauft für den Bestand?
Mhm. Also da, es waren so um die 120, aber 20 davon knapp sind fix und flip.
Okay, also 100
angefangen, für den Bestand, weil ich ja Langeweile habe.
Ja, und die kaufst du, weil sie einfach relativ schnell dann dir Cashflow bringen, wenn du sie in den Bestand
hast. Ja, total. Also ich habe jetzt mit diesen 100 irgendwas Einheiten quasi meinen Cashflow ungefähr verdoppelt, wenn die ausentwickelt sind. Ich hatte vorher so 180, glaube ich. Jetzt sind es dann halt diese 280 oder was. Und das ist halt krass. Also Ende des Jahres.
Und das verwaltet sich von selbst?
Nein, das verwaltet sich nicht von selbst. Ich habe auch letzte Woche meine Hausverwaltung final rausgeschmissen, weil mein Top-Mitarbeiter, mein Sachbearbeiter da gekündigt hat. Und jetzt setze ich Systeme auf mittlerweile, was aber gut funktioniert. Also ich arbeite auch mit VAs auf einmal und delegiere und führe Gespräche. Ne? Julia, bestens bekannt, mein Head of VA quasi. Arbeite mit einer Firma zusammen, die VAs zur Verfügung stellt, die schon fertig ausgebildet sind in den Bereichen. Also die können schon CRM, ImmoCloud und sowas bedienen. Und das macht gerade relativ wenig Arbeit, weil ich für Geld sehr viel abgeben kann und es in guten Händen. Und ja, dann lagen die halt so da rum. Und also ich habe mir fest vorgenommen, ich perfektioniere diese kaufmännische Verwaltung, dass ich das nicht mehr machen muss. Dieses hinten dran, irgendwelche Sachen sortieren und buchen und Mahnungen schreiben und so. Das wird jetzt alles in meiner Welt perfektioniert. Das klappt immer noch nicht, aber wenn ich 20% reparieren muss, ist das immer noch besser, als wenn ich 100% selber machen muss. Mhm. Und ich habe gemerkt, was mir total Spaß macht, ist dieser Entwicklungsjob. Das ist ja irre. Mhm. Also ich habe ja Anfang des Jahres in Wuppertal so eine ganze Etage ausgebaut quasi. Es war ja Rohbau. Das könnte ich den ganzen Tag machen.
Ja.
Das ist ja so schön.
Weil da physisch was sich verändert wahrscheinlich.
Oh, da regt sich was. Und dann, da fahre ich auch gerne einmal die Woche hin. Das ist so. Und das sind ja
trotzdem. Ja.
Also ich bin jetzt so. Markus hat das ja sehr schön gesagt, klar, wenn du was 10x machst, brauchst du 10x andere Systeme. Ich glaube aber, ich bin an einem Punkt jetzt angekommen, wo ich schön noch Sachen machen kann, ohne groß was zu verändern.
Hm.
Weil ich nehme einfach eine VA noch dazu, ne? Oder ich nehme noch einen Hausverwalter dazu. Hab jetzt auch überlegt, den Hausverwalter, meinen ehemaligen, der jetzt da weggegangen ist von der Firma, einfach anzustellen oder dauerhaft auf selbstständiger Basis zu beschäftigen, weil der einen guten Job macht. Der macht halt mit der Verwaltung in Kombination, weil der Druck da so hoch war und der viel zu viel Arbeit aufgelastet bekommen hat, da hat er aber keinen guten Job gemacht. Aber kaufmännisch ist eine Granate. Ich habe aber festgestellt, dass du kaufmännische Verwaltung und operative Verwaltung trennen musst.
Hm.
Und dann habe ich festgestellt, dass mir operative Verwaltung, ganz viele Sachen davon, also Entwicklungsjob, fährst dahin, wird ein neues Bad eingebaut, keine Ahnung, dieser ganze Kram, Mieterhöhungen und so ein Zeug, das macht halt Spaß, ne?
Ja.
Und jetzt habe ich das so aufgeteilt und versuche, dieses Kaufmännische, ich würde mal sagen, das ist so 70%, das andere ist 80%, weil ich das auch mittlerweile sehr gut über meine, 30%, das ist, weil ich das sehr gut über meine Handwerker delegieren kann, versuche jetzt diese 70% zu vollständig irgendwie abzugeben und diese 30% mache ich selber, das werden bei mir 20, 25 Stunden die Woche sein, damit bin ich total happy.
Hm. Ja. Kommt ja ordentlich was bei rum.
Das ist ganz guter Stundenlohn, sagen wir mal vorsichtig.
Ja. Also, ich weiß nicht, was dein Cashflow gerade ist, aber wenn du den verdoppelt hast.
Ja, wir sind dann jetzt Ende des Jahres bei 50, ne?
50.000 im Monat.
Mhm.
Das ist halt echt krass, ja. Also, muss man jetzt jeder, der das jetzt, wir haben ja einen Einsteiger halt gemacht und der jetzt sagt, gut, mache ich auch nächstes Jahr 50.000 Cashflow im Monat. Das ist ein ganz, ganz, ganz langer Weg. Wir gehen die Reise ja auch schon zusammen und ich habe sehr, sehr viel mitbekommen von dir, was und wie du gemacht hast und so. Und ich habe immer erzählt hier, muss ich halt immer erzählen, weil wir uns so kennengelernt haben. Ne? Du warst der Erste, den ich je kennengelernt habe, der 40 Wohnungen hat. Das war für mich unfassbar, dass jemand 40 Wohnungen kaufen konnte. Was war unser Titel in 7 Jahren?
Genau, 40 Wohnungen in 7 Jahren.
Das fand ich brutal krass von der Geschwindigkeit, ne? Und jetzt hast du 100 gekauft in
weiß ich nicht, Monaten, keine Ahnung.
Ja, aber da muss man hinkommen, es dauert wirklich Jahre und die meisten,
ja.
die, die einen steileren Weg gehen und sagen, ich will wirklich solche Cashflows mehr aufbauen, ich will im Hier und Jetzt finanzielle Freiheit erreichen, die brauchen typischerweise irgendwie 6, 7, 8 Jahre und in denen ist auch schon brutal.
Ne? Und da auch Obacht, weil zu schnell, also ich bringe das immer wieder, dieses Beispiel, die Fallhöhe, ne, das ist nicht zu unterschätzen. Das ist was anderes, wenn so ein kleines Kind von der Schaukel springt und auf den Pöppis in den Sandkasten fällt, als wenn du zu schnell wächst in dem Immobiliengame und dann irgendwann kommt der Seemannskörper vom Fünfer auf die Betonplatte.
Ja, das ist halt, ich meine, ihr wisst das selber,
im Co-Invest macht man auch die ein oder andere Erfahrung, was man alles reparieren kann. Aber ich habe immer den mahnenden Finger, man muss immer sagen, all das, was ich tue, tue ich seit 15 Jahren, den überwiegenden Teil der 15 Jahre hauptberuflich. Und das ist was anderes als, also ich, wenn du dir ein Haus kaufst, manche meiner Häuser, die machen so Bauchschmerzen, das kannst du gar nicht neben einer Konzernkarriere machen als Altersvorsorge. Da gehst du kaputt. Ja. Psychisch. Ja. Deshalb immer der mahnende Finger, zu schnell, zu viel, ne? Gier frisst Hirn, lass das bitte alles sein. Das ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und es ist auch völlig legitim, wenn man sich nur eine Wohnung pro Jahr kauft die nächsten 30 Jahre, weil dann habt ihr alle mehr richtig gemacht als 95% der Menschen, die da draußen rumlaufen. Ne, da werden alle sagen, was Marco, du bist in Rente, wo hast du 30 Wohnungen hier? Ja. Dann sagst du, ja, ich habe mir die letzten 30 Jahre jedes Jahr eine gekauft.
Ja.
Ist doch total geil.
Voll, voll. Basti, das war das beste Schlusswort überhaupt. Vielen Dank für dieses geile Gespräch. Bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne. Mach's gut.
Ciao.